Seit Jahren sind in der Surselva Goldgräber am Werk. Ab und zu findet der eine oder andere ein paar Gramm Gold. Und im Sommer 2000 fand ein Goldgräber sogar eine Goldplatte, die 1,3 Kilogramm wog. Professor Heinrich von einem ETH-Institut äußert sich folgendermaßen seine Vermutung: Ich schätze, dass es in der oberen Surselva insgesamt rund 100 Tonnen Gold gibt. Die Menge entspräche einem ungefähren Wert von 3,8 Milliarden Franken. Also Surselva ist in der Schweiz, Binnenland. Wer Abenteuer liebt und dabei die Chance haben möchte, reich zu werden, der sollte also in die Surselva reisen. Ein Goldgräbercamp befindet sich am Rhein bei Disentis. Man sollte sich jedoch nicht allzu große Hoffnungen machen. Würde man dort so leicht Gold finden, hätten wir mehr darüber gehört. Und vermutlich wird man nicht einmal die Reisekosten decken können. Doch Schatzsuchen faszinieren Menschen schon immer. Und Jesus erzählt ja auch zwei kleine Geschichten zu diesem Thema. Und die Chance, diesen Schatz zu finden, von dem Jesus erzählt, ist wesentlich höher als beim Goldgraben. Dazu kommt noch, dass der Schatz, von dem Jesus erzählt, jede Wertvorstellung weit übertrifft. Zwei kleine Begebenheiten erzählt Jesus im Boot sitzend am Ufer des See Genezareth. Und das habe ich eben fotografiert, als ich dort war. Ich weiß nicht, ob es da schon so viele Steine hat oder ob es grün war. Das ist jedenfalls das Ufer See Genezareth vor Kapernaum. Und hier hat Jesus diese Geschichte erzählt. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Dass er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle. Mit anderen Worten, Kirche ist ein Ort, wo das Leben entdeckt wird. Ein Ort, wo Menschen den größten Schatz aller Zeiten finden können. Beginnen wir mit der ersten kleinen Geschichte, mit dem Schatz, den ein Mann im Acker findet. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, sagt Jesus, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Über diesen Mann wissen wir eigentlich nichts, außer dass er eben über einen Acker lief und den Schatz fand. Oder vielleicht war er ein Knecht, der den Acker pflügte und mit dem Pflug an einem Gegenstand hängen blieb. So quasi stolperte er über diesen Schatz. Das weckte sein Interesse. Er grub hinaus. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, habt ihr etwas gesehen, Geld am Boden liegen, und dann läuft man nicht einfach vorbei, man schaut genau, was ist jetzt das. Auf jeden Fall gräbt er hinaus und erkannte sofort, dass das ein Schatz von unschätzbarem Wert ist. Das hat er noch nie in Händen gehalten. Nervös vergrub er den entdeckten Schatz in der Hoffnung, dass ihn ja niemand beobachtet. Denn niemand durfte ihm zuvorkommen. Ihm war nämlich sofort klar, so etwas passiert ihm nur einmal im Leben. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Für diesen Schatz war er ohne zu zögern bereit, seinen ganzen Besitz zu verkaufen, um diesen Acker zu erwerben. Und mit dieser einfachen Geschichte zeigt uns Jesus, wie die Kirche wächst. Sie wächst, indem Menschen unverhofft, wir würden sagen zufällig, über den Schatz stolpern. Menschen, die nicht auf Schatzsuche sind und scheinbar zufällig einen wertvollen Schatz entdecken. So ging es Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Er hatte nur ein Ziel im Kopf: die Christen auszurotten und dafür zu sorgen, dass diese neue Bewegung im Keim total erstickt wird. Das war seine Idee. Der war nicht auf der Suche. Dem war klar, was er wollte. Er hatte seine Überzeugung, von der er nicht abrücken werde. Er war bereit, für seine Idee über Leichen zu gehen. Doch plötzlich, ganz unerwartet, stellte sich Jesus ihm in den Weg. Das änderte alles, wirklich alles in seinem Leben. Er wandte sich von seinem pharisäischen Glauben total ab und folgte von diesem Moment an Jesus nach. Ihm wurde schnell klar, wie groß der Reichtum ist, den er in Jesus bekommt. Und später schrieb er den Christen in Philippi, welche Bedeutung für ihn dieser Schatz hat. Er schrieb: die Dinge, die ich früher für einen Gewinn hielt, und er war Pharisäer, er war ein gesetzestreuer Jude, einer, der es ganz ernst genommen hat mit der Religion. Die Dinge, die ich früher für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus ansehe, nichts als Verlust gebracht. Was ich früher dachte, was das Nonplusultra des Lebens ist, ist plötzlich im Blick auf Christus hinfällig. Sisyphus. Mehr noch. Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Paulus hatte alles aufgegeben, was ihm, bevor er Jesus begegnete, wichtig schien. Da geht es nicht um Geld, nicht um Häuser, sondern seine Gesinnung, seine Überzeugungen, seine Werte, an denen er sein Leben ausrichtete. Plötzlich realisierte, das war alles Müll, das hat gar nichts genützt, das hat kein Fundament. Auf das habe ich mein Leben aufgebaut. Und wenn ich jetzt Christus sehe, realisiere ich, wie unbedeutend das war, auf was ich mein Leben aufbaute. Niemand von uns wird eine so eindrückliche Begegnung mit Jesus gehabt haben wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Aber es gibt immer wieder Leute, die nicht auf der Suche nach der Wahrheit sind und unverhofft eine überraschende Entdeckung machen. Ein Kollege von mir, der im Drogenhandel sein Geld verdiente, das war also nicht der vom letzten Sonntag, das ist ein anderer, der verdient im Drogenhandel sein Geld und landet im Gefängnis. Und im Gefängnis war eine Bibel. Man durfte dort nur die Bibel lesen, das kennen die, die im Militär sind. Wenn man dort in die Kiste kommt, hat man das Dienstreglement oder die Bibel. Und der hat jetzt die Bibel. Er hatte die Bibel mehrmals von vorne nach hinten durchgelesen, während er im Knast saß. Und er wurde Christ und später Pastor. Oder eine Frau in Zürich ging ins Kino, um einen schönen Film zu schauen. Und als das Kino fertig war und sie rauskommt, da sind Christen, die singen, verteilen Traktate und suchen das Gespräch mit Leuten. Sie lässt sich auf das Gespräch ein, entdeckt und versteht, wer Jesus ist und vertraut Jesus noch auf diesem Platz ihr Leben an. Am nächsten Sonntag war sie schon in der Kirche. Einfach so über diesen Schatz gestolpert. Oder ein Mann, der sich von einem Geschäftsfreund zu einem christlichen Vortrag einladen ließ. Eigentlich besuchte er Kirchen und christliche Veranstaltungen nur, wenn es sein musste, bei Kindertaufen, Hochzeiten und Beerdigungen. Er konnte mit dem Kirchenzeugs nicht viel anfangen. Auch das Thema des Vortrags interessierte ihn nicht besonders. Er wollte seinem Geschäftsfreund eine Freude machen und hoffte vielleicht, dadurch auch die geschäftlichen Beziehungen etwas zu vertiefen. Und er hat den Vortrag realisiert, er plötzlich, wie ihn das, was er hörte, tiefer berührte, tiefer, als er das in seinem Leben je erlebte. Er begann sich mit Jesus zu beschäftigen und wurde Christ. Unzählige Beispiele könnten wir hier anfügen. Man muss nicht besonders religiös sein. Auch nicht in einer Kirche aktiv, um Jesus zu begegnen. Viele Menschen stolpern unverhofft und unerwartet über diesen Schatz. Und manche unter uns erlebten das vermutlich auch so. Sie vorher gar nicht so viel am Hut hatten mit Religion und Glaube und Kirche. Und plötzlich, ein Nachbar lädt sie ein oder sie sehen irgendwo was, sie lesen einen Artikel, plötzlich sind sie an einer Art berührt, wo sie selber überrascht sind. Nun, Jesus erzählt noch eine andere kleine Geschichte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Dieser Kaufmann war auf der Suche nach den schönsten Perlen. Vermutlich hat er schon viele schöne Perlen gekauft und gefunden. Gefunden und gekauft, ist meistens umgekehrt. Doch eines Tages entdeckte er eine Perle, die alle anderen Perlen, die er je in seinem Leben gesehen hat, übertroffen hat. Die Perle der Perlen. Ihre Schönheit und ihr Wert übertraf alles. Ihm war sofort klar, dass es sich um ein einmaliges Stück handelte. Nie würde er eine wertvollere Perle finden. Und als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Der Kaufmann steht für die Menschen, die auf der Suche nach der Wahrheit sind. Es sind religiös aktive Menschen, die sich leidenschaftlich mit dem Sinn des Lebens beschäftigen und eifrig nach der Bedeutung ihres Lebens suchen. Es gibt ja Menschen, denen ist das egal, die können leben, ja, was soll das, wenn ich sterbe, bin ich gestorben. Und dann gibt es aber Leute, die wollen eigentlich wissen, warum lebe ich eigentlich, warum, was macht das für einen Sinn? Das sind tendenziell eher religiös gesinnte Menschen. Sie interessieren sich für geistliche Fragen, sind bereit, ein religiöses Leben zu führen und die entsprechenden Opfer zu bringen. Fragen, ob das Leben nach dem Tod weitergeht, ob es einen Himmel oder eine Hölle gibt, interessieren sie. Stundenlang könnte man mit diesen Menschen über solche Fragen diskutieren. Sie langweilen sich nicht, im Gegenteil. Sie sammeln Perlen und suchen nach der nächsten schönen, besonderen Perle. Für diese Menschen ist der Glaube ein Weg, auf dem sie immer mehr entdecken und nie wirklich am Ziel ankommen. Der Weg ist das Ziel. Davon sind viele überzeugt heute. Das tönt so wunderbar, oder? Der Weg ist das Ziel. Es gibt nichts, das absolut wäre. Wir sind immer auf dem Weg. Der Weg ist das Ziel. Das ist so ein Credo unserer Gesellschaft. Die absolute Wahrheit gibt es gar nicht. Deshalb sind wir immer auf dem Weg. Doch dieser Kaufmann entdeckte nun eine Perle, die seine kühnsten Vorstellungen sprengte. Eine Perle, die alle anderen Perlen total in den Schatten stellt. Er realisierte sofort, dass diese Perle nicht ein weiterer Lichtblick auf seinem Weg ist, sondern dass diese Perle das Ziel ist. Er wird nichts Wertvolleres je finden können. Unverhofft ist er am Ziel angekommen. Er hat gar nicht gedacht, dass es dieses Ziel überhaupt gibt. Und jetzt verkauft er alles. Auch alle Perlen, die er schon sein eigen nannte, um diese eine Perle zu kaufen. Lukas berichtet uns auch von einem solchen Mann, der auf der Suche nach der Wahrheit war. Es ist der äthiopische Finanzminister, der nach Jerusalem reiste, um den Gott Israels dort anzubeten. Das war ja der Tempel dort, war ja die Anbetungsstätte des jüdischen Volkes. Und dort kaufte er sich eine Schriftrolle des Propheten Jesajas und las auf dem Weg in dieser Schrift. Aber er hatte keine Ahnung, was er mit den Worten dieses Propheten anfangen soll. Er konnte es nicht verstehen und Philippus, ein Jünger von Jesus, ein Nachfolger von Jesus, muss ich sagen, hörte, wie dieser Mann las und fragte ihn, verstehst du denn, was du da liest? Der Finanzminister sagt, nein, ich verstehe es eigentlich nicht, keine Ahnung. Und so bat er Philippus, auf seinen Wagen aufzusteigen. Das war natürlich kein Ferrari, sondern das war noch mit Tieren gezogene Wagen, da kann man noch nebenher laufen. Ist Philippus aufgestiegen, hat ihm das erklärt. Das ist ein Abschnitt, den er las. Dem Finanzminister fiel es wie Schuppen von den Augen, als er das Evangelium hörte. Jetzt war ihm klar, dass Jesaja von Jesus spricht, der für unsere Schuld am Kreuz hingerichtet wurde. Es war ihm klar, dass er durch Jesus seine Schuld loswerden kann und ewiges Leben bekommen würde. Endlich wusste er, was er schon immer suchte, wie er für seine Seele Frieden finden konnte. Jesus ist die Perle. Und seine Freude muss groß gewesen sein. Und als er das verstand, und als sie an einer Wasserstelle vorbeifuhren, rief der Finanzminister, hier ist Wasser. Was hindert's? Oder was spricht dagegen, dass ich getauft werde? Es sprach nichts dagegen. Philippus taufte ihn. Und mit der Taufe drücken wir ja aus, dass wir uns radikal Jesus zuwenden. Und zwar, jetzt nochmals, radikal meint mit unseren Werten, dass wir radikal unsere Werte geändert haben. Unser Erklärungssystem für die Welt, wie wir das verstehen, unser Erklärungssystem für das, was Leben ist, das hat jeder von uns, hat eins. Auch wenn er sagt, er hat keins, dann ist keins ist auch eins. Jeder erklärt sich sein Leben irgendwie. Müssen wir ja. Wir können nicht anders als Menschen. Dass ich das alles loslasse und sage, so und jetzt vertraue ich dem, was Gott offenbart hat. Und das wird mit der Taufe bezeugt. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Die Taufe ist das radikale Bild für, dass wir mit Christus gestorben sind. Das alte Leben, unsere alten Einstellungen, alte Überzeugungen hinter uns lassen, so wie der Paulus, und zu neuem Leben auferweckt werden, mit neuen Werten, mit neuen Einstellungen, mit neuen Zielen. Und sicher sind einige von uns auf diesem Weg auf Jesus aufmerksam geworden. Wir suchten nach der Wahrheit, nach dem Frieden für unsere Seele und wir entdeckten Jesus. Jesus sagt über sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus ist diese einmalige Perle und wer diese Perle entdeckt hat, der sollte sie sofort kaufen und der sollte sich taufen lassen. Im Juli zum Beispiel. Zürichsee. Schöne Taufstelle. Beide Männer, der über den Acker lief, und der Kaufmann machten auf ihre eigene Weise eine großartige Entdeckung. Der erste stolperte unverhofft über einen Schatz, der andere fand die Perle, die er suchte. Doch nachdem sie die Entdeckung machten, verhielten sich beide genau gleich. Sie verkauften alles, um sich diesen Schatz zu kaufen. Sie waren bereit, ihr Leben auf eine Karte zu setzen, keine Optionen mehr offen zu lassen, keine Hintertür, durch die man wieder abschleichen könnte. Wir sprechen in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, sprechen wir von der Optionsgesellschaft. Wir halten uns immer Optionen offen, oder? Zum Beispiel Option Auffahrt, Ferientage mit der Gemeinde. Ich halte mir mal die Option offen, vielleicht kommt noch eine Option Ausflug nach England, London. Dann würde ich vielleicht die zweite Option nehmen. Wir sind eine Optionsgesellschaft, wir denken mit Optionen. Deshalb schieben sich bei uns auch in der Singlearbeit die Anmeldungen immer knapper kommen die rein, weil wir wollen sich immer noch alle Türen offen halten und dann am Schluss entscheiden, durch welche Tür wir gehen wollen. Das ist auch, weil wir in einer Gesellschaft leben, die so viele Angebote bietet. Aber diese Männer, die haben jede Hintertür geschlossen, jede Option beiseite gelassen. Sie konnten nicht mehr abschleichen. Sie taten, was Jesus einmal seinen Jüngern sagte: Keiner von euch kann mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Also ich probiere es mal ein bisschen Jesus. Wenn das bisschen Jesus nicht klappt, habe ich immer noch eine Option und ich kann dann vielleicht ein bisschen Buddha oder ein bisschen nichts oder ein bisschen Ego-Trip. Nein, es geht nicht. Es gibt nicht ein bisschen Jesus. Ja, das klingt so streng und für einige vielleicht etwas unangenehm, bedrohlich, zu radikal. Doch diese negativen Assoziationen kommen nur hoch, wenn wir den Reichtum, den wir in Jesus haben, gar nicht kennen. Diese beiden Männer fiel es offensichtlich nicht schwer, sich von ihrem Besitz zu trennen, denn was sie mit ihrem Vermögen kauften, überstieg alles, was sie sich vorstellen konnten. Die hatten gar kein Problem damit, das loszulassen. Also wenn ich einen Kuhfladen mit einem Auto eintauschen könnte, würde ich das sofort machen. Ich würde mir nie überlegen, ob das ein schlechtes Geschäft ist. Diese Männer wussten, das ist das Geschäft meines Lebens. Das ist der Handel meines Lebens. Und sie kauften es. Sie konnten sich problemlos von ihrem Besitz trennen. Oder das ist, der Gegenwert, der war dermaßen gigantisch. Das ist wie wenn mir heute jemand anbieten würde, dass ich den Prime Tower in Zürich, das schöne hohe Gebäude, für 5.000 Franken kaufen kann. Das würde ich sofort machen. Ich würde es sogar machen, wenn mir jemand sagen würde, musst du alles verkaufen, was du jetzt hast, und dann bekommst du ihn, würde ich auch machen. Weil der Wert dieses Printhaus dermaßen viel höher ist, als das, was ich selber habe. Das wäre das Geschäft meines Lebens. Jesus sagt es sogar einmal zu seinen Jüngern: Jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Gott will uns nichts wegnehmen, vielmehr will er uns reich beschenken. Doch zuerst müssen wir loslassen. Wir müssen, bildlich gesprochen, wie ein Kind in die Arme des Vaters springen, im Vertrauen darauf, dass er mich auffängt. Das können ja Kinder wunderbar. Oder mit den Worten von Jesus klingt das so: Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Und er fügt dann hinzu: Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt. Der Schatz im Acker und die einmalige Perle sind Bilder für Jesus Christus. Er ist der größte Reichtum, den Menschen bekommen können. Und Paulus sagt das einmal so: In Jesus Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Egal, ob du zu den Menschen gehörst, die zufällig über diesen Schatz stolpern oder zu jenen, die nach der Perle suchen. Wichtig ist, dass wir diesen Schatz entdecken. Und Kirche soll ein Ort sein, an dem dieser Schatz Jesus Christus entdeckt werden kann. Wir könnten Menschen zu unseren Gottesdiensten einladen. Wir können mit Menschen über den Glauben ins Gespräch kommen, sie zu einem Vortrag einladen oder ihnen ein gutes Buch schenken. Unaufdringlich. Wir müssen nicht wie die Geier auf die Leute stürzen. Aber dass sie irgendwie stolpern. Dass sie irgendwie eine Perle anschauen können. Denn Ideen und Fantasien sind keine Grenzen gesetzt. Du kannst alles machen, wie es dir persönlich liegt, wie es deinem Wesen entspricht. Menschen kann man nicht zu dem Glück prügeln. Die Idee, dass man Christen machen kann, ist eine absurde Idee. Kein Mensch kann man zu einem Christen machen. Nur ich selber kann nämlich entschließen, dass ich Jesus nachfolgen will. Es geht nur freiwillig. Wir müssen also gar keine Angst haben. Ich weiß gar nicht, weshalb die Leute immer Angst haben, wenn wir auch das Evangelium verkündigen. Wir können überhaupt nichts machen, als sagen, was in der Bibel steht, was wir glauben und was du damit machst, das ist dir überlassen. Du kannst machen, was du willst. Du kannst sagen, das ist ein Blödsinn. Du kannst sagen, es ist interessant, muss ich weiter darüber nachstudieren. Oder du kannst sagen, jawohl, jetzt folge ich Jesus nach. Bist du frei? Wir können niemanden zwingen und wollen das auch gar nicht. Wichtig ist einfach, dass die Kirche diesen Schatz noch bekannt macht. Damit möglichst viele Menschen verstehen, wie großartig Jesus ist. Und dann werden sie alles, was ihnen bis dahin wichtig schien, dann werden sie das loslassen, sobald sie das begriffen haben. Und sie werden Jesus nachfolgen, aus freien Stücken. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Kirche ist ein Ort, wo das Leben entdeckt wird. Und damit meine ich nicht den Raum als Kirche, sondern wir als Gläubige, die die Kirche bilden. Kirche ist der Ort, an dem Menschen leben, die reich beschenkt sind, die den besten Tausch ihres Lebens gemacht haben, nämlich das alte Leben losgelassen, die alten Überzeugungen, und sich Jesus zugewandt, der Reichtum schlechthin ist, reicher beschenkt, als durch Jesus Christus kann kein Mensch werden. Aber dieses Geschenk muss angenommen werden. Das fällt nicht jetzt hier runter. Wenn du dein Leben noch nicht Jesus anvertraut hast, dann wird dich diese Predigt nicht zu einem Christen machen. Christ wirst du, wenn du bewusst dein Leben Jesus anvertraust und diese Kehrtwende machst, dein Altes beiseite legst und sagst, diese Werte sind eigentlich gar nicht so gut, wie ich dachte. Ich richte mich jetzt nach dem aus, was Jesus uns sagt. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr Jesus, für dieses beiden Gleichniserzählungen. Und ich staune immer wieder, mit was für schlichten Worten und Geschichten du ganz wichtige, grundsätzliche Dinge du die Menschen gelehrt hast und auch uns bis heute. Ja, und es würde uns freuen, wenn noch viele Menschen entdecken, was für ein Reichtum in dir ist. Dass es bei dir um viel mehr geht, als ein bisschen religiös zu sein, ein bisschen fromm, ein bisschen Opfer zu bringen. Sondern dass bei dir das Leben ist, ewiges Leben. und dass bei dir der Himmel ist, dass du die Tore zum Himmel aufstößt und wir dir hinterher können. Ein Reichtum, der alles überstrahlt, was wir je auf dieser Welt erreichen könnten, und würden wir zu den reichsten Menschen der Erde gehören. Und dieser Reichtum, den wir auf dieser Welt bekommen können durch materielle Dinge, kann den Reichtum in dir nie, wirklich nie übertreffen. Dafür danken wir dir. Amen.